umfasst Theophilus von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen. Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel.
Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du wirklich direkt zu uns sprichst, in uns hinein und Veränderung bewirkst. Amen. Ja, wir sind in der aktuellen Predigtreihe über den Plan Gottes. Im vorletzten Teil, das ist also heute die vorletzte Predigt, angelangt. Und wie ihr es schon öfters gehört habt, ist es gar nicht so einfach, so riesengroße Themengebiete abzudecken und darüber zu reden. Bereits heute in der Früh habe ich kurz mit jemandem geredet und da war auch eher die Meinung, dass es doch möglicherweise auch überfordernd ist. Es ist natürlich viel, was wir jetzt abdecken wollen und uns anschauen wollen. Aber wir wollten ja als Gemeindeleitung einen Überblick über die Bibel geben, damit einfach für alle der Plan Gottes klarer ist, um zu erkennen, was Gott vorhat. Und heute ist eben das Thema das verkündigte Königreich. Und ich werde versuchen, vor allem Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2 abzudecken. Wir haben ja angefangen zu Beginn mit dem ersten Buch Mose, mit der Erschaffung der Welt. Wir haben gesehen, warum Gott uns erschaffen hat. Wir sind dann über den Sündenfall und sozusagen über das Alte Testament drüber bis hin zu Jesus gekommen im Neuen Testament. Und dabei haben wir versucht, immer etwas hervorzustreichen, nämlich das Reich Gottes. Und die Definition des Reiches ist Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Und das Reich Gottes ist immer ein wichtiges Thema gewesen im Wort Gottes. Bereits im Alten Testament haben die Juden und das Volk Israel also auf das Reich Gottes gewartet. Im Neuen Testament ebenso. Es wurde immer das Reich Gottes erwartet. Und heute ist es nicht anders. Auch viele Christen auch heutzutage warten auf das Reich Gottes. Und letzten Sonntag hat Gerhard in seiner Predigt die Frage beantwortet, warum Jesus gekommen ist. Und ein ganz wichtiger Punkt war, Jesus ist als Heiler gekommen. Er hat das Heil gebracht. Und das gesamte Alte Testament weist auf Jesus hin. Er ist nämlich der Messias, der Retter, der König Gottes. Im Alten Testament können wir nachlesen, das haben wir auch immer wieder gesehen in den Predigten, hat Gott dem Volk gezeigt, dass er es immer wieder aus der Sklaverei herausführt. Dass er für das Volk sorgt und dass er gute Zeiten schenkt. Und dazu hat er immer wieder Menschen verwendet. Als erstes war der Mose, dann die Richter, die Könige und im Neuen Testament dann letztendlich Jesus, der Retter. Doch das Volk verfiel immer wieder in Sünde. Es trennte sich immer wieder von Gott, es brach immer wieder den Bund, sie wollten Gott nicht als König anerkennen. Und das war eben die Zeit, wo dann die Propheten immer wieder geprägt haben, dann die Zustände aufgezeigt haben, den Zustand des Volkes, den Zustand des Abfalls, der Sünde immer wieder gezeigt hat und auch immer wieder etwas versprochen haben. Sie haben das Wort von Gott weitergegeben und zwar immer gesagt, bei Gehorsam gibt es Segen für euch und bei Ungehorsam gibt es leider Fluch. Und trotzdem hat sie Gott immer wieder durchgeführt und immer wieder Menschen verwendet, um sie herauszuholen, aus der Sklaverei, aus dem Fluch herauszuholen. Das sehen wir immer und immer wieder. Wenn also die Propheten im Alten Testament eine gute Nachricht gebracht haben, und zwar haben sie immer wieder auf das Reich Gottes hingewiesen, dann ist das genau das Evangelium. Das, was wir unter Evangelium verstehen, eine frohe Botschaft. Ich werde noch ein wenig später genauer darauf eingehen. Und im Neuen Testament haben wir vier Evangelien, vier frohe Botschaften. Wenn Paulus in Römer 1,1 sagt, dass er ausgesondert ist zur Verkündigung des Evangeliums Gottes, denken wir möglicherweise zuerst an einer evangelistischen Veranstaltung. Dort wird das Evangelium mündlich erklärt und danach gibt es einen Aufruf zur Bekehrung und so weiter. Ja, so wie wir das heutzutage kennen. Jedoch verstanden die Juden etwas anderes unter diesem Begriff, unter dem Begriff Evangelium. Dort wird es nämlich anders gebraucht. Beispielsweise beim Propheten Jesaja in Kapitel 61, die ersten zwei Verse, wird das zukünftige Evangelium beschrieben. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und genau diese Stelle verwendet auch Jesus zu Beginn seines Dienstes in Lukas Kapitel 4, Vers 18. Und daraus können wir erkennen, wofür dieser Begriff, also das Wort Evangelium, stand. Es ging nämlich um Verkündigung, um Heilung, um Bekehrung und Wiederherstellung. Das Evangelium umfasst also mehr als nur Bekehrung. Es ist nämlich das mächtige Wirken Gottes zugunsten der Menschen. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und die Evangelien im Neuen Testament sind diese gute Nachricht, diese Botschaft. Nämlich die Botschaft über Jesus als Retter, als Heiler der Gläubigen. Und diese Botschaft verheißt einen retteten König und ein Königreich. Das bringt mich zu meinem ersten Punkt, die Erwartung des Reiches. Wenn man die Evangelien liest, dann merkt man immer wieder, dass die Menschen ein falsches Bild vom Reich Gottes hatten. Das wird deutlich, weil Jesus sehr oft darüber gepredigt und sehr oft darüber gelehrt hat. Und das greift auch Lukas im heutigen Text auf, in Vers 3. Und erzählt ihm, dass bevor Jesus zum Himmel gefahren ist, er noch 40 Tage mit seinen Jüngern über das Reich Gottes geredet hat. Jesus hat also oft über das Reich Gottes gelehrt, bereits in den Evangelien, bevor er am Kreuz gestorben ist, aber auch danach, nachdem er auferstanden ist, noch zumindest diese 40 Tage mit den Jüngern. Also er hat oft darüber gepredigt, es muss wichtig gewesen sein. Die Frage ist natürlich, warum war das so wichtig für ihn? Nun, das Reich Gottes ist eben auf eine andere Art gekommen, als es die Juden erwartet haben. Darum war es für Jesus wichtig, nochmal mit ihnen zu reden, nochmal das zu klären. In den Evangelien fangen die Juden, die Jünger an, die Wahrheit zu erkennen, dass Jesus der Messias ist, dass er der rettende König ist. Sie wussten nämlich von den Propheten des Alten Testaments, dass der Messias alles neu machen wird. Dass sie eben als Volk triumphieren würden. Dass ein neues Reich wieder aufgebaut wird. Doch das geschah irgendwie nicht. Stattdessen lehrte sie Jesus, dass er sterben müsse am Kreuz. Und dann stirbt Jesus tatsächlich am Kreuz. Die Jünger waren total entmutigt. Irgendwie kann man das verstehen, oder? Wir wären es wahrscheinlich auch, wenn wir so viel Hoffnung in Jesus als Retter gesetzt hätten. Und dann stirbt dieser König. Und ohne König auch kein Reich. Darum waren sie entmutigt. Doch am ersten Ostertag ist Jesus wieder lebendig. Und plötzlich die Hoffnung wieder da. Jesus ist der Messias. Das wird ganz deutlich klar, oder? Es wird klar und deutlich, dass Jesus der Messias ist. Er ist derjenige, der aus den Toten wieder auferstanden ist. Doch er ist nicht so gekommen, wie es die Jünger erwartet haben. Und das Königreich war immer noch nicht sichtbar. Es ist nämlich so, dass sich die Verheißungen des Reiches erst beim zweiten Wiederkommen Jesu sich erfüllen. Das Reich wird erst dann vollkommen eingeführt. Das entsprach nicht den Vorstellungen der Jünger und der Aposteln. Im Matthäus-Evangelium, die Kapitel 24 und 25, hat Jesus immer wieder gesagt, dass er weggehen müsse. Das hat er ihnen immer wieder gesagt. Doch sie verstanden es nicht. Und Jesus zeigte mit seinen Wundern einfach die Kraft des kommenden Reiches. Aber erst wenn Jesus wiederkommt, wird das Reich vollkommen sichtbar eingeführt. Die Juden erwarteten komplett etwas anderes. Eine politische Autonomie erwarteten sie. Sie hatten eine weltliche Dimension im Blick und keine geistliche. Die Propheten aus dem Alten Testament wurden buchstäblich gelesen. Und es wurde keine geistliche Dimension dahinter gesehen. Für die Juden würde der Messias übernatürlich eingreifen. Er würde sie von der Fremdherrschaft befreien. Und Israel würde dann einen Aufstieg erleben und sie würden dann über alle anderen Völker herrschen. Doch Jesus predigte ein ganz anderes Reich. Er sagte, dass das Königreich Gottes nicht als ein sichtbares Kommen, als ein sichtbares kommt. In Lukas 17, Vers 20 lesen wir, und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Demnach gibt es keine sichtbaren Grenzen eines Staatsgebietes, so wie sich das die Juden vorgestellt haben. Und Jesus herrscht auch nicht als irdischer König. Erst die vollendete Herrschaft beim zweiten Kommen Jesu wird dann klar sichtbar sein. Und so ist heute das Reich Gottes kein äußerliches, kein irdisches, kein weltliches Reich, sondern ein innerliches und ein geistliches Reich. Und das zeigt sich vor allem in der Erneuerung durch den Heiligen Geist in den Menschen. Der Heilige Geist verändert gläubige Christen von innen heraus. Und dabei geht es nicht um die äußerliche Erfüllung von Gesetzen, sondern um den Charakter. Das Tun folgt dem Sein. Das heißt, der Heilige Geist verändert uns, dass wir zuerst sind, es geht um das Sein, und daraus sich das Tun entwickelt. Und darum können gläubige Christen bereits jetzt zum Reich Gottes gehören und auch dementsprechend leben. Jesus ist also gekommen, um die Herrschaft einzurichten. Und in diesem Reich In diesem Reich möchte er über allen Bereichen unseres Lebens herrschen. Bereits Johannes der Täufer predigte in Matthäus 3,2 den Juden, also bevor Jesus seinen Dienst antrat, und er sagte: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also auch Johannes zeigte den Zustand des Volkes auf. Er zeigte die Sünde auf. Und sie sollten ihre Sünde bekennen. Sie sollten anerkennen, dass sie Gott nicht als ihren Herrscher in allen Bereichen akzeptierten. Sie sollten eben zu Gott umkehren. Und so sollten eben die Juden auf das Kommen Jesu und auf das Kommen des Reiches vorbereitet werden. Eigentlich kündigte Johannes genau das Hauptthema von Jesus an, nämlich das Reich Gottes. Das war nämlich die Lehre von Jesus. Er redete und predigte oft über die Königsherrschaft und über das Reich Gottes. Und als Jesus im Predigtext heute in Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5 die Taufe mit dem Heiligen Geist verheißt, dann denken die Aposteln sofort an ein weltliches Reich. Obwohl sie Jesus eben schon so oft darüber reden gehört haben. Die Gedanken und die Denkweise der Menschen des Alten Bundes ist stets auf Weltliches gerichtet. Und das sieht man immer wieder in der Bibel. Und solche Menschen denken immer, dass wenn Gott segnet, dann gibt er beispielsweise Kinder. Gottes Segen bedeutet, eine Frau zu haben. Gottes Segen bedeutet, Geld zu haben, ein Haus zu haben. Das ist eben die Denkweise im Alten Bund. Und das erwarteten die Juden und auch die Jünger natürlich. Sie waren eben auf das Irdische ausgerichtet. Und wenn unsere Denkweise auch so ist, wenn deine Denkweise auch so ist, dann bist du ein Christ des Alten Bundes, wenn man das so sagen kann. Wenn du automatisch denkst, dass die Segen Gottes irdisch und weltlich sind, dann bist du ein Christ des Alten Bundes. Doch wenn das so ist, dann sollten wir noch eines überlegen. Was ist mit den Menschen, die nicht an Gott glauben, die Gott nicht anbeten und trotzdem scheinbar reich gesegnet sind? Sie haben alles, was sie brauchen und sind scheinbar glücklich. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das heißt, Segen mit irdischen Dingen, mit weltlichen Dingen gleichzusetzen, ist sicher falsch. Der Kern der Segnungen des neuen Bundes ist nämlich himmlischer Art, ist geistlicher Art und ist nicht vergänglich. Und die Jünger eben in der Denkweise des alten Bundes fragten Jesus in Vers 6 des heutigen Textes, ob jetzt das Königreich in Israel wiederhergestellt wird. Israel sollte also die Welt regieren und sie dachten, endlich könnten sie als Ministerpräsidenten mitregieren. Das zeigt uns etwas Wichtiges, nämlich dass wir viel über Gottes Wort wissen können, dass wir viel lernen können aus der Bibel. Doch ohne den Heiligen Geist, ohne seine Offenbarung, verbinden wir damit immer etwas Weltliches und Irdisches und nichts Geistliches. Und alles, was Jesus gesagt hat, wird immer eben mit irdischen Dingen in Verbindung gebracht. Mit materiellen Vorteilen, mit Gesundheit und anderen Dingen. Doch Jesus verneinte das. Er sagte in Vers 7, es ist nicht eure Sache, die Zeitpunkte zu kennen, die Gott in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Und so ist es für uns auch nicht wichtig. So wie es für die Juden damals und für die Jünger nicht wichtig war, zu wissen, wann das Kommen des Reiches sein wird. Wann Jesus wiederkommen wird. Das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus sagte ja nicht, dass das Königreich nicht kommen würde, sondern er sagte nur, dass es nicht wichtig sei, das zu wissen. Und Jesus zeigt hier ganz klar Grenzen auf. Und heutzutage sind viele Christen daran interessiert, genau das herauszufinden. Es geht ihnen um Zeiten und Zeitpunkte, Alles dreht sich um die Frage, wann wird Jesus wiederkommen? Wann ist das Ende der Welt? Wann kommt das Reich Gottes? Und dann studieren sie die Bibel und andere Bücher, vor allem das Buch Daniel oder auch die Offenbarung, und lassen sich von dieser Frage eben leiten. Wann wird das Ende sein? Wann wird das Ende der Welt kommen? Doch in diesem Text sehen wir klar, dass Jesus etwas anderes wichtiger ist. Die Kraft des Heiligen Geistes ist wichtiger. Und wenn der Heilige Geist dann kommt, dann werden wir Kraft empfangen. Wissen zu haben, ist nicht so wichtig, wie die Kraft des Geistes zu haben. Das ist viel wichtiger. Wir brauchen die Kraft, die zusammen mit dem Heiligen Geist über uns kommt, uns verändert und uns zu Himmelsbürger macht und auch ausrüstet für einen Dienst. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, den Auftrag des Reiches. Aber es ist klar, dass das Kommen des Reiches aufgeschoben wird. Und Jesus gibt einen Auftrag seinen Jüngern. Die Frage ist natürlich, was ist der Grund für den Aufschub? Vielleicht habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum zögert Jesus sein zweites Kommen hinaus, seine Wiederkunft? Es gibt auch heute noch genügend Spötter, die nicht an die Wiederkunft Jesu glauben und sehr viel dagegen reden und sich lustig über den christlichen Glauben machen. Und dass es solche Menschen gibt, wusste auch Petrus. Er schreibt in 2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 3, vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Hören sie. Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben. Aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Und doch gleich ein paar Verse später ermutigt Petrus die Christen in den Versen 8 und 9. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott zögert also die Wiederkunft Jesu hinaus, damit Menschen das Evangelium hören und die Chance bekommen, zu Gott umzukehren. Das ist die Motivation dahinter. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 4 gibt Jesus ihnen den Auftrag. Den Auftrag zur Evangelisation. Und er gibt ihnen genaue Anweisungen. Zunächst befiehlt Jesus in Vers 4, dass sie auf die Verheißung warten sollen. Die Jünger sollen auf den Heiligen Geist warten. Es hätte aber auch 10 Jahre dauern können. Sie sollten einfach nur warten. Oder auch nur 10 Tage. So wie es auch der Fall war. Und wenn du auf die Kraft des Heiligen Geistes wartest, dann warte, bis die Zeit erfüllt ist. Warte bis zur rechten Zeit. Aber dann stellt sich wiederum die Frage, wann ist denn die rechte Zeit? Wann ist die Zeit erfüllt? Hätten wir die Apostel fragen können, wie lange sie warten müssten, was hätten sie da geantwortet? Hätten sie gesagt, ja, wir warten, bis etwas Übernatürliches passiert. Bis Feuerzungen über uns kommen. Bis wir in anderen Sprachen reden. Hätten sie das geantwortet? Wahrscheinlich nicht. Denn so ähnlich würden viele Christen heute antworten. Wir warten auf etwas Übernatürliches. Dann wissen wir, dass der Heilige Geist über uns gekommen ist. Dass wir Kraft von ihm haben. Die Apostel werden antworten, wir warten, bis eine Kraft gekommen ist. Denn genau das hat Jesus in Vers 8 gesagt. Dann stellt sich aber wieder die nächste Frage. Wie weiß man, dass man vom Heiligen Geist erfüllt ist, dass man also die Kraft hat? Nun, Gott hat seine Wege, um uns zu vergewissern. So wie er Gewissheit schenkt, dass unsere Sünden vergeben sind, genauso schenkt er auch Gewissheit, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben, der Veränderung und Erneuerung bewirkt. Ich meine, könntest du sagen, warum du genau weißt, dass Jesus deine Sünden vergeben hat? Könntest du es einem Ungläubigen genau erklären? Wahrscheinlich nicht. Denn diese Gewissheit schenkt nur der Heilige Geist. Das legt er in unser Herz hinein. Und man weiß von innen heraus, ja, ich bin, mir ist vergeben worden, ich bin errettet. Und genauso ist es auch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Gott hat seine Wege und natürlich hat der Heilige Geist seine Wege, um das in uns zu bezeugen. Die Apostel warteten also auf die versprochene Kraft. Doch als sie dann in Kapitel 2 dann diese empfingen, empfingen sie auch Zungen. Zusammen mit dem Heiligen Geist kann man auch die Feuerzungen über ihren Köpfen. Und das Zeichen der Erfüllung mit dem Geist war nicht die Zungenrede, sondern es war die Kraft. Es ist wichtig, dass man das unterscheidet. Es ist also nicht das drumherum wichtig, nicht der Lärm, nicht der Wind, sondern die Kraft ist wichtig. Wenn du einen Diamanten als Geschenk bekommen würdest, der schön in einer purpurnen Schachtel verpackt ist, die Schachtel ist natürlich auch schön. Das Geschenk ist schön verpackt. Doch würdest du ja die Verpackung behalten oder das Geschenk, also den Diamanten? Manche würden sagen beides. Der Diamant ist natürlich wichtig und nicht die Verpackung. Das heißt, es ist nicht so wichtig, wie der Heilige Geist über einen kommt. Es ist nicht der Wind, so wie es in Apostelgeschichte 2 war. Nicht der Lärm, nicht die Feuerzungen, nicht die Show. Nicht alles drumherum ist wichtig. Das Geschenk ist wichtig. Der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes ist wichtig. Da liegt die Betonung drauf. Und genau das suchen nämlich reife Christen. Für reife Christen ist das von Bedeutung. Die Kraft ist von Bedeutung. Und diese Kraft war wichtig, um vollmächtige Zeugen zu sein. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Denn der Heilige Geist rüstet Menschen mit Kraft aus für einen Dienst. Und in dem Fall war es der Dienst des Bezeugens, um Zeugen Jesu zu sein. Wenn Gott also jemanden zu einem Dienst beruft, dann gibt er ihm auch die Kraft dazu. Also in Apostelgeschichte 2, die Verse 3 bis 4, da kommt der Heilige Geist in Form von Feuerzungen und alle gläubigen Jünger fingen an, in anderen Sprachen zu reden, in Zungen zu reden. So wie es ihnen der Geist eingab. Und das ist ein deutliches Signal, dass die Kraft für einen bestimmten Zweck gegeben worden ist. Das sagt uns nämlich, dass der wichtigste Teil des Leibes die Zunge ist. Und diese Zunge muss unter der Führung des Heiligen Geistes sein. Es wird vom Heiligen Geist in Feuer gesetzt. Und dann wird 24 Stunden am Tag nur das geredet und das gesagt, was der Heilige Geist einem eingibt. Gott verwendet die Zunge eines vom Geist erfüllten Gläubigen, um das Evangelium weiterzugeben. Und das Evangelium zu verbreiten zu seiner Ehre. Und unsere Zunge soll Gott gehören. Somit auch die Worte, die unseren Mund verlassen. Der Heilige Geist rüstet also Christen aus und rüstete damals die Aposteln aus, um die gute Nachricht von Christus und vom Reich Gottes zu verbreiten. Und diese Gabe ist nicht nur auf die Aposteln beschränkt. Weiter lesen wir in Kapitel 2, die Verse 38 und 39. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Durch die Gabe des Geistes soll das Evangelium verbreitet werden. Da steht auch in Vers 8. Und so wie es Jesus hier gesagt hat, verbreitete sich das Evangelium von Jerusalem aus, über Samaria und noch weiter. Die gute Nachricht von Jesus und von seinem Reich soll auf der ganzen Welt verbreitet werden. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Wenn wir zurückschauen ins Alte Testament, 1. Mose Kapitel 11, da stellten sich die Menschen gegen Gott. Und zwar war das beim Turmbau zu Babel. Und Gottes Gericht damals war die Sprachverwirrung. Und nun möchte Gott das umkehren. Er möchte die Sprachverwirrung rückgängig machen. Einst waren alle Völker und alle Nationen verfeindet, verfremdet. Doch jetzt bringt er alle wieder zusammen. Er fasst alles wieder zusammen. Früher waren wir getrennt. Durch das Evangelium führt Gott Menschen zu einer internationalen Familie und zu einer Gemeinde zusammen. Und darum geht es auch Paulus im Epheserbrief. Und wir lesen beispielsweise in Epheser 2, ab Vers 17. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Paulus beschreibt hier mit anderen Worten, dass durch die frohe Botschaft Jesu Menschen zusammengefügt werden. Der Heilige Geist wirkt und sie werden in eine Gemeinde zusammengeführt. Und so wächst das geistliche Reich Gottes. Gemeinsam bilden wir sein Leib. Als Jesus hier auf der Erde war, hat er allen die gute Nachricht vom Reich Gottes gebracht. Und jetzt sind wir als Gemeinde das Leib oder Jesu Leib auf Erden. Also sind wir auch aufgefordert, dieses Evangelium, die frohe Botschaft über das Reich Gottes anderen weiterzugeben. Und Gott beruft Menschen dazu und gibt ihnen Kraft durch den Heiligen Geist, dass sie genau das tun können. Matthäus 24, Vers 14 sagt Jesus und bezieht sich auf die letzten Tage. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Dann wird das Ende kommen. Dann kommt Jesus wieder zum Gericht, aber er kommt auch, um sein Reich vollkommen einzurichten und einzuführen. Und so kommen wir wieder zur Definition des Reiches, was es für uns heute bedeutet. Und das ist: Gottes Volk an Gottes Wort unter Gottes Herrschaft und Segen bedeutet, Gottes Volk sind heute alle Gläubigen, Wir sind sein Volk. An Gottes Ort, das ist die Gemeinde. Und unter Gottes Herrschaft und Segen, unter der Führung des Heiligen Geistes. Wir leben im Zeitalter des Geistes. Die Bibel nennt es auch die letzten Tage. Und das Reich Gottes ist kein äußerliches. Jetzt noch kein äußerliches und kein weltliches Reich, sondern ein geistliches Reich, ein innerliches Reich. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er es auch äußerlich einführen. Und dann wird es für alle klar sichtbar sein. Und bis dahin können wir und dürfen wir und sollen wir Jesus dienen, seinem Reich dienen und dazu beitragen, dass sein Reich größer wird. Lasst uns um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, dass uns verändert und uns zurüstet, uns Gaben schenkt und ausrüstet, um sein Wort weiterzugeben und das Evangelium weiterzugeben. Dort, wo Gott uns hingestellt hat, in der Arbeit, in der Schule, wo auch immer, individuell, jeder hat seine Art und Weise, wie er das Evangelium weitergeben kann. Seien wir darauf fokussiert. Das soll uns bewusst sein. Wir sind die letzten Tage, wir leben im Zeitalter des Geistes. Und die Kraft des Heiligen Geistes wirkt durch uns, dass noch mehr Menschen errettet werden und das Reich Gottes größer wird. Amen.